Ja, herzlich willkommen beim Polytopia-Magazin. Polytopia-Magazin jeden Mittwoch hier auf Radio X 91.8 zu hören. Für euch am Mikrofon ist der Andi. Und Polytopia-Magazin ist wie gesagt jeden Mittwoch hier zu hören. Unsere ganzen Sendungen sind auch nachzuhören auf polytopiamagazin.de. Dort sind seit 2011 alle, beziehungsweise seit diesem Jahr eigentlich, alle Sendungen hinterlegt. Und natürlich ist dann auch diese Sendung auch auf Radio X plus 7 für 7 Tage dann auch zur Verfügung. Ja, und heute wollen wir ein sehr brisantes und auch ein sehr langes Thema, was schon seit über viele Jahre hinweg schon ein Thema ist, immer wieder, und zwar über den Mord an Uri Jalloh. Und dazu habe ich mir Nadine von der Initiative Uri Jalloh eingeladen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das mit dem Telefonat funktioniert hat. Sag doch mal kurz Hallo.
Hallo,
ja. Ich bin da. Super, super, dass das funktioniert hat. Und und vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen, wer war überhaupt Uri Jalloh, beziehungsweise was ist da genau vorgefallen? Also das war am 7.1.2005, ist Uri Jalloh von der Polizei damals mitgenommen worden und in die Polizeigewahrsam gekommen. Und dort einem tragischen Tod ist er dann ja verendet sozusagen. Und daraufhin hat sich dann auch diese Initiative Uri Jalloh halt auch gegründet, die jahrelang versucht hat, auch diesen Mord mit aufzuklären. Es gab verschiedene Gutachten, verschiedene Gerichtsurteile. Und diese lange Story, die da dahinter steckt, würden wir gerne natürlich nochmal von dir hören. Nadine, vielleicht kannst du dich aber auch selber kurz vorstellen.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin seit 2010 in der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Und ich bin zur Initiative gekommen über erstmal Protest natürlich, über Demonstrationen in Dessau und Gedenkkundgebung, aber eben dann auch über die Prozessbeobachtungen im Revisionsverfahren gegen den damaligen Dienstgruppenleiter Andreas Schubert in Magdeburg. Dieser Prozess ging 2 Jahre und da habe ich fast alle Prozesstage miterlebt und dokumentiert und dann eben angefangen, ja, wirklich intensiv mit der Initiative zu arbeiten, zu recherchieren und eben ganz viele Sachen auch dann zu veröffentlichen.
Und jetzt ist auch so ein bisschen die Frage, wir wollen ja so ein bisschen aufdröseln, was so die letzten Jahre seit dem Mord auch passiert ist, was es für Beweismittel gibt, wie der Ablauf der letzten Jahre war, warum wurde das überhaupt zwischen den ganzen Gerichten hin und her geschoben, was habt ihr auch für Repressionen erfahren? Und und jetzt so ein bisschen die Frage, vielleicht kannst du noch mal schildern, was genau an dem Tag sozusagen passiert ist und was danach vor allem auch passiert ist, an dem Tag, wo Uri Jalloh ermordet worden ist.
Mhm. Ja, also es war am frühen Morgen vom 7. Januar 2005. Uri war in Dessau unterwegs und hat versucht zu telefonieren, eine Freundin anzurufen und sein Telefon funktionierte nicht. Er hat dann ein paar Frauen von der Stadtreinigung angetroffen auf der Straße und hat sie gefragt, ob er telefonieren kann. Und diese Frauen haben sich dann belästigt gefühlt von ihm und die haben vor Gericht dann so gesagt, ja, wir haben dann Haschen mit ihm gespielt, also Fangen gespielt und sind so vor ihm weggelaufen. Aber er stellte an sich keine ernsthafte Gefahr dar, haben sie gesagt. Sie hatten auch keine Angst, hatten halt einfach keine Lust, sich mit ihm auseinanderzusetzen und haben dann relativ schnell die Polizei gerufen. Und als die Polizei um die Ecke bog, haben sie dann auch gesagt, ja, guck mal, da kommt dein Taxi und so. Die Polizei ist ausgestiegen, zu Uri gegangen und haben nach dem Ausweis gefragt. Und er soll dann laut Polizeizeuge gesagt haben, ja, immer wollt ihr meinen Ausweis oder immer Ausweis. Und sich geweigert haben, den Ausweis zu zeigen. Und daraufhin sind die Polizeibeamten dann ziemlich brutal vorgegangen, also auch eigentlich von jetzt auf gleich. Haben ihn auf den Boden geworfen, ihn Handschellen angelegt und ihn dann ins Polizeiauto gezwungen und ihn zum Polizeirevier in die Wolfgangstraße gebracht. Ja, da kamen dann noch Kollegen zu Hilfe, weil man meinte, er würde sehr aggressiv sein. Also das ist alles, was ich jetzt erzähle, ist basiert quasi auf den Zeugenaussagen der Täter von dem 7.1. Also wir haben keine neutralen Zeugenaussagen zu denen, deswegen muss ich das erzählen, sozusagen, was die halt gesagt haben. Dann haben sie ihn in den Gewahrsamskeller gebracht, haben dort seine Hosen durchsucht, seinen Oberkörper durchsucht und dann einen Polizeiarzt gerufen, der ihm Blut abnehmen wollte. Da gab es dann ein rassistisches Telefonat zwischen dem Dienstgruppenleiter und dem Polizeiarzt, wo dann der Dienstgruppenleiter meinte, ja, kommst du, piekst du mal einen Schwarzafrikaner? Und der Arzt hat dann geantwortet, ach du Scheiße, da finde ich immer keine Vene. Und der Dienstgruppenleiter sagt dann, naja, dann bringst du eben eine Spezialkanüle mit. Wir lachen dann. So, das war so ungefähr diese spiegelt, also dieses Telefonat ist halt dokumentiert und aufgezeichnet und spiegelt halt so die Atmosphäre wieder, die da in diesem Polizeirevier grundsätzlich geherrscht hat. Ja, die haben dann, der Polizeiarzt kam und sie haben Uri dann gewaltsam Blut abgenommen, ihn auf den Bauch gelegt in diesem Arztzimmer im Gewahrsamskeller und ihn mit drei Leuten festgehalten, wie der Arzt dann eben das Blut aus der Vene gezogen hat, eine ganze Kanüle voll, hat er gemeint später. Und dann haben sie ihn in die Zelle Nummer 5 gebracht und ihn dort an Händen und Füßen fixiert auf einem Podest. Also die Zelle 5 ist eine gefließte Zelle, da ist nichts weiter drin als ein Podest und eine Matratze, die da drauf lag. Das ist so eine Art Turnhallenmatratze, eine schwer entflammbare Matratze, also ja, an sich nichts, was brennen kann. Und dann hat man ihn, ja, also 4-Punkt fixiert, das heißt wirklich rechts mit der Hand an die Wand, links ans Podest und die Füße auch jeweils nochmal extra fixiert. Und so hat man ihn dann für mehrere Stunden in dieser Zelle eingeschlossen und um 12.05 Uhr, so sagt der Dienstgruppenleiter, brach dann oder ging der Brandalarm an und der Brandalarm wurde von dem Dienstgruppenleiter immer wieder weggedrückt. Und die Lüftungsanlage, also der Alarm für die Lüftungsanlage ging an und ich habe dann auch ausgedrückt, bis dann eben seine Kollegin zu ihm gesagt hat, jetzt gehst du mal runter und guckst, was da los ist. Und er ist dann runtergegangen und dann, ja, war halt die Zelle, also alles verraucht und es wird gesagt, dass die Polizeibeamten noch versucht haben, ihn zu retten, was halt recht fraglich ist, aber ja, es war dann um 12.35 Uhr, wo die Feuerwehr dann ihn quasi gefunden hat in dieser Zelle und ihn gelöscht hat, den Körper und das, was noch übrig war von ihm selbst. Also es ist schon ein ziemlich krasses Bild, was sich dann den Ermittlern geboten hat. Man muss sich vorstellen, dass halt diese Information, dass im Polizeigewahrsam jemand verbrannt ist, erstmal ans Innenministerium von Sachsen-Anhalt weitergeleitet wird, weil es halt ein wichtiges Ereignis ist, was halt natürlich dann in die Oberstagen kommuniziert wurde. Und dort hat man im Innenministerium entschieden, dass zwei Ermittlungsteams losgeschickt werden, und zwar das Ermittlungsteam vom LKA, die für den Tatort zuständig waren, also die Tatortarbeit übernommen haben. Und zum anderen war das dann die Kriminalpolizei von Stendal, die erstmal die ganze Ermittlungsleitung übernommen hatte, bis dann eben die Staatsanwaltschaft Dessau zwei Monate später zuständig wurde. Ein Staatsanwalt wurde nicht an den Tatort gerufen, was halt auch recht ungewöhnlich ist, aber es passierten eh ganz, ganz viele ungewöhnliche Sachen an diesem 7.1. Denn ich habe jetzt ein bisschen versucht zu beschreiben, wie das in dieser Zelle aussah und dann eben eine Leiche festgekettet auf einem gefliesten Podest bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ja, und die Tatortermittler, die da kamen vom LKA, die haben erstmal selber gesagt, ja, wir konnten uns gar nicht vorstellen, was da brennt oder wie das da brennen konnte. Aber dennoch haben sie eben ganz viele Sachen nicht gemacht, die hätten gemacht werden müssen und die eigentlich Standard sind, nämlich einen Brandsachverständigen zu rufen an den Tatort. Denn keiner von denen hatte irgendwie einen Sachverstand, was Feuer angeht. Dann haben sie am Tatort nicht nach Brandbeschleunigern gesucht, obwohl an diesem 7.1. kein Zündmittel gefunden wurde. Sie haben nicht alles asserviert, das heißt, sie haben nur sporadisch Asservate eingetütet, also ja nicht mal die Hälfte von dem, was noch da war. Also man muss sich vorstellen, es ist halt die Leiche an sich und dann eben die Matratzenreste, die da verbrannt liegen und die Handschellen natürlich. Und selbst die rechte Handschelle, die ist in der Zelle verblieben und wurde dann später vom Hausmeister entsorgt. Also alles, was nicht mitgenommen wurde an diesem Tag, hat der Hausmeister auf Anweisung zwei Wochen später im Müll entsorgt. Das, was mitgenommen wurde, das wurde dann auch erst drei Tage später wieder ins Labor gegeben zur Untersuchung, um zu schauen, ob da eventuell Spuren von Brandbeschleunigern zu finden sind. Und man hat dann eben an dem 10.1., also der 7.1. war ein Freitag und der 10.1. Montag. Und diesen Montag hat man dann ein Feuerzeugrest angeblich in einem dieser Brandschutzbeutel entdeckt. Und dieser Feuerzeugrest ist seitdem das Beweisstück Nummer 1 für die staatliche These, dass Uri sich selber angezündet hat, beziehungsweise die Matratze selbst in Brand gesteckt hat. Ich will nochmal kurz zum 7.1. zurück, weil abgesehen eben von dieser Tatortarbeit, die nicht fach- und sachgerecht durchgeführt wurde, sind halt auch die Polizeizeugen oder Zeuginnen, die an dem Tag im Revier waren, nicht alle befragt worden, und die befragt wurden, wurden alle sehr kollegial befragt, also als Kollegen und Kolleginnen, aber nicht eben als mögliche Tatverdächtige. Und später am Abend ist die Leiche von Uri in die Gerichtsmediziner Halle verbracht worden. Und dort hat man dann eben auch wieder Sachen nicht gemacht, die eigentlich gemacht werden sollten. Das ist zum einen, haben wir ganz viele Bilder, also Autopsiebilder, aber wir haben keine Bilder der Atmungsorgane. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel Ruß tatsächlich in der Lunge war oder in den in dem Atemwegen, also in der Luftröhre zum Beispiel oder Magen, weil das halt später im Autopsiebericht steht und eben den anderen toxikologischen Werten widerspricht. Wir haben Kohlenmonoxidwert von 0 und bei einer Brandleiche deutet das eigentlich, dass der Mensch halt eben schon tot war, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Und zudem gibt es kein erhöhtes Noradrenalin, also keine Stresshormone. Das heißt, dass Uri entweder bewusstlos oder eben tot war, als das Feuer gelegt wurde. Ja, ja, und eines der wichtigsten Sachen wurde auch nicht gemacht in der Gerichtsmedizin, und das sind die Röntgenbilder, auf die man die man einfach verweigert hat, auch später dann, wo bereits Anwälte organisiert waren und die Anwälte gesagt haben, wir müssen wissen, ob die Leiche knöcherne Verletzungen aufweist und so weiter. Das wurde alles vehement abgelehnt, und so kam es halt später dann zur eigenen Untersuchung oder zu der ersten eigenen Autopsie, die über die Initiative finanziert wurde.
Ja, vielen, vielen Dank für deine ausführliche Einweisung beziehungsweise für deine detaillierte Ausführung, was da genau passiert ist. Und da gibt es natürlich viele Details, die wahrscheinlich auch nicht, die du wahrscheinlich noch nicht benannt hast, auch, weil es ja schon an sich schon so detailreich ist. Also man sieht ja auch hier daran, dass viele Fehler gemacht worden sind, beziehungsweise nicht ganz klar ist, ob das mit Absicht geschehen ist, ob es da ob es vertuscht werden sollte, was ja der Verdacht ja sehr nahe liegt. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was danach passiert ist. Danach hat sich ja die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und hat ja versucht, ja dann da auch zu ermitteln.
Ja, also die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls so sogar 2 Monate später übernommen, und das Erste, was sie dann in der Öffentlichkeit präsentiert hat, waren Bewegungsversuche, wo man versucht hat, also in dem Fall war es ein Polizeibeamter, auf so eine Matratze in eine ähnliche Position zu bringen, aber da stimmten halt ganz viele Sachen nicht. Also die wollten halt einfach zeigen, dass es möglich ist, dass Uri ein Feuerzeug versteckt hatte in seiner Hose, und hat man eben bei der Durchsuchung übersehen. Und dass es möglich gewesen wäre für Uri, dieses Feuerzeug trotz Fixierung aus der Hose zu kramen oder zu suchen, um dann eben die Naht von dieser Matratze aufzureißen. Also wie gesagt, man muss sich nur eine Tonhallenmatratze vorstellen, es ist exakt also so ein Modell. Und die gehen halt tatsächlich, da gibt es keinen Reißverschluss oder irgendwas, um an diesen polyurethanen Schaumstoff zu kommen, der sich im Inneren der Matratze befindet und der tatsächlich sehr leicht brennbar ist. Um da ranzukommen, muss man halt wirklich diese Naht aufbrennen. Wir wissen, dass die Matratze halt nicht kaputt war. Das hat die Reinemacherfrau gesagt. Die war halt morgens noch in der Zelle und hat da sauber gemacht gehabt und hat gesagt, wenn eine Matratze beschädigt ist, wechselt sie sofort aus. Deswegen ist es ausgeschlossen, dass die Matratze beschädigt war. Und dass es nach deren Theorie nur so gegangen sein kann, dass Uri mit dem Feuerzeug es ist ein ganz einfaches Gasfeuerzeug mit einem Rädchen, kein Klickfeuerzeug, sondern ein ganz simples rotes Tokai-Feuerzeug war das, mit dem das einfach unmöglich ist. Aber das haben auch alle später mehrfach dann rausgefunden. Erzähle ich später noch was zu. Auf jeden Fall war das dann diese Theorie, die die Staatsanwaltschaft versucht hat, durch Bewegungsversuche, die auf falschen Variablen beruhten. Und da wollte ich eigentlich zu kommen, um zu erklären, dass eben diese Bewegungsversuche, die präsentiert wurden, nicht dem Original in der Zelle entsprachen. Also zum Beispiel war die Matratze, auf dem sich der Polizist, der viel größer war als Uri, bewegt hat, die war viel zu klein. Und es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich die Matratze stand über dem Podest. Die Matratze war größer als das Podest, sodass die Fixierung vor allem der linken Hand an dem Podest selber halt ganz, ganz eng war. Und sozusagen die Bewegungsmöglichkeit von Uri oder anderer Person, die darauf gefesselt waren oder fixiert waren, einfach so minimal waren, dass die Personen sich eigentlich gar nicht aufrichten konnten. Oder nur unter größten Schmerzen. Und dann muss man halt auch ein Ziel haben, um das machen zu wollen. Wie auch immer, diese Versuche wurden dann ergänzt durch Brandversuche. Und die Brandversuche wiederum waren keine Abbrandversuche, sondern das waren immer nur Versuche, um zu zeigen, dass der Dienstgruppenleiter zu langsam nach unten gegangen ist. Weil die Staatsanwaltschaft hat sich dann einfach darauf beschränkt, gegen den Dienstgruppenleiter zu ermitteln, ihm vorzuwerfen, er hätte immer wieder den Alarm weggedrückt und dadurch eine schnelle Rettung von Uri verhindert. Und deswegen wurde ihm fahrlässige Tötung vorgeworfen. Und gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft den Polizeibeamten angezeigt, der die Hose durchsucht hat, dass er eben diese Hose nicht gründlich durchsucht hätte, sonst hätte er das Feuerzeug gefunden. Also zwei Polizeibeamte standen dann quasi wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht 2007, 2008.
Also 3 Jahre beziehungsweise 2 Jahre nach dem Mord.
Ja, genau. Ja, das hat sich ganz lange verzögert gehabt, weil das Gericht damals die Mutter als Nebenklägerin nicht anerkennen wollte. Also es war jetzt auch eine sehr widersprüchliche Aktion von der Justiz in Sachsen-Anhalt. Man hat halt ganz schnell die Leiche von ihm nach Guinea schicken wollen. Also Uri kommt eigentlich aus Sierra Leone und die Familie war dann aufgrund des Krieges um die Blutdiamanten in Sierra Leone nach Guinea geflohen und lebte da. Und da wollten sie die Leiche hinschicken. Aber dann hat die Initiative und die Anwältin das damals aufgehalten. Und das wäre eigentlich ganz schnell gegangen quasi. Also man war dann so, ja, okay, da lebt seine Familie, da schickt mir die Leiche hin. Aber als es dann zum Prozess kommen sollte, wurde die Mutter plötzlich nicht mehr als Mutter anerkannt, weil irgendwelche Dokumente fehlten und so weiter und so weiter. Man hatte halt versucht, über bürokratischen Wege, ja, also nicht nur zu der Zeit, eigentlich immer wieder durch ja, deutsche Bürokratie die Familie daran zu hindern, ihr Recht auf Aufklärung und Wahrheit zu bekommen. Mhm. Und das war halt so eine dieser Schikanen. Deswegen fing der Prozess tatsächlich erst 2007 an, weil das Gericht eben die Mutter nicht anerkannt hatte als die Klägerin.
Und das war ja sozusagen nicht das Einzige, warum da es auch zu Verzögerungen innerhalb der Gerichten kam. Dieser Fall wurde ja zwischen den Gerichten auch immer wieder hin und her weitergereicht. Kannst du nochmal genau sagen, was da genau vorgefallen ist? Das hat sich ja über mehrere Jahre hinweg gestrickt.
Ja, naja, eigentlich ist es was gelaufen ist, so ein typisches durch die Instanzen gehen in so einen Fällen. Das heißt, man fängt halt beim Landgericht an und das Landgericht in Dessau hatte die Täter freigesprochen, also die Täter in dem Sinne der Anklage. Es ging ja nicht um Mord, sondern einfach immer nur um diese fahrlässige Tötungsgeschichte. Und dieser Freispruch wurde natürlich nicht akzeptiert und selbst der Richter sagte in seiner mündlichen Urteilsbegründung, dass das hier kein Rechtsstaat war und all die Polizeibeamten, die hier gelogen haben, die sind es nicht wert, Polizeibeamte in diesem Staat zu sein und so weiter, hat sich so ein bisschen als Opfer inszeniert. Man muss dazu sagen, dass natürlich der Richter sehr viele Möglichkeiten hat, Zeugen unter Druck zu setzen, wenn die lügen. Und es wurde unglaublich und unfassbar viel gelogen, schon im ersten Prozess natürlich. Und man hätte da natürlich auch Beugehaft und sowas androhen können. Aber das ist halt grundsätzlich, wurde niemand vereidigt, wurde nicht... wurde einfach nicht um die Wahrheit gekämpft und auch eben nicht vom Richter.
Du hast gerade gesagt, dass viel gelogen worden ist. Du meinst dann auch, dass viel gelogen worden ist und dann im Nachhinein sich das als anders herausgestellt hat, als es dann vor Ort dann gesagt worden ist?
Ja, also dieses Lügen sieht man halt an den widersprüchlichen Aussagen, die halt akzeptiert wurden. Also es gab ganz viele Aussagen und vor allem auch von den beiden Haupttätern, die wir selber als Haupttäter auch identifizieren, die zum Beispiel kein Alibi haben zur Tatzeit. Es gibt jemanden, der sagt, er war um 11.30 Uhr, also gegen Mittag, er sagt nicht 11.30 Uhr, er sagt gegen Mittag in der Zelle, es ist dann, wenn die Kantine aufmacht, 11.30 Uhr und hat den einen Kollegen gefragt, ob er mit zum Essen kommt. Und dort hat er die beiden Kollegen auch angetroffen, die bestreiten aber, dass sie um 11.30 Uhr nochmal unten waren und so weiter. Also es gibt so ganz viele Details in diesem Ablauf am 7.1. Wer hat mit wem telefoniert? Wo war der Dienstgruppenleiter zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr? Also im Prinzip haben die hauptbeteiligten Personen in diesem ganzen Geschehen gar keine plausiblen Erklärungen dafür, was sie eigentlich gemacht haben und ändern dann auch immer wieder ihre Aussagen, vor allem auch der Dienstgruppenleiter, der dann auch im zweiten Prozess stand, macht dann Einlassungen und sagt, ja, da war ich eigentlich da, aber ich weiß nicht mehr genau. Und naja, es gab auch wirklich aufgrund dieser falschen Aussagen Disziplinarverfahren. Also das hat ja dann nichts mit dem Gericht zu tun, aber es hat die Staatsanwaltschaft, hat dann verschiedene, Disziplinarverfahren, aber vor allem Anzeigen gestellt wegen Falschaussage. Das hat nichts mit dem Richter zu tun, sondern mit der Staatsanwaltschaft. Und ist aber auch wieder, um das kurz auszuführen, man darf das immer nicht falsch verstehen. Man denkt, okay, die bestrafen den jetzt, aber es ist keine Bestrafung. Weil wenn man jemandem eine Anzeige gibt wegen Falschaussage, muss diese Person nichts mehr sagen. Damit zieht man sie quasi aus dem Fokus der Aufklärungsarbeit, wenn man dann welche betreiben möchte. Und so war das halt mit den tatsächlich Hauptbeteiligten. Die hatten dann wieder Revierleiter oder stellvertretende Revierleiter oder Frau Höpfner, die Kollegin von dem Dienstgruppenleiter. Die hatten dann plötzlich alle Anzeigen wegen Falschaussage und dann mussten sie auch nichts mehr sagen. Mhm. So lief das im ersten Prozess. Und weil das Urteil eben so ausfiel, dass man sagte, Freispruch für beide, hat die Initiative gesagt, wir wollen nach Karlsruhe und stellen einen Revisionsantrag. Das ist auch dann am 7.1.2010 verhandelt worden in Karlsruhe und wir hatten damals Glück, da war eine Richterin, die kurz vor der Pensionierung stand und die gesagt hat, nee, ich verstehe gar nicht, was da irgendwie eigentlich gelaufen ist. Man muss auch die Brandursache aufklären, weil das ist halt im ersten Prozess nicht passiert und es war ja auch nie die Frage, die die Staatsanwaltschaft gestellt hat. Was ist eigentlich die Brandursache? Und auch die Todesursache ist nicht geklärt, bis heute nicht. Also es ist nicht aufgeklärt, wie er gestorben ist und wie das Feuer entstanden ist. Ja. Und genau das hat die Richterin am BGH, Frau Tepperwien, beanstandet und hat die Revision sozusagen zugelassen. Und die ist dann nochmal ein Jahr später, dann im Januar oder Februar 2011 angefangen in Magdeburg am Landgericht und ging wiederum 2 Jahre, also nochmal über 60 Prozesstage. Und dann am Ende stand eben der Schuldspruch für den Dienstgruppenleiter mit einer Geldstrafe von 10.800 € wurde er dann verurteilt. In diesem zweiten Prozess, da kamen dann wirklich ganz entscheidende Fakten ans Licht. Obwohl auch dort viel gelogen wurde und eigentlich das Gleiche so von den Aussagen der Zeuginnen identisch war, wie was schon im ersten Prozess geschehen war, gab es im zweiten Prozess doch eine wesentliche Erkenntnis, und zwar die, dass das Feuerzeug, was man gefunden hatte am 10.1., ich vorhin erzählt hatte, das allererste Mal wirklich untersucht wurde auf Antrag unserer Anwältinnen. Und dann hat man eben festgestellt, dass an dem Feuerzeug keine Faserreste und keine Spuren von der Matratze oder der Kleidung von Uri zu finden sind, aber eine ganze Reihe, also wirklich unzählig viele tatortfremde Faserreste zu finden sind. Und zudem gibt es eine DNA am Zündrädchen, aber das ist nicht Uris DNA, sondern eine europäische DNA. Man hat sich geweigert, das Feuerzeug weiter zu untersuchen, halt festzustellen, von wem ist denn eigentlich die DNA und woher kommen denn eigentlich die Spuren. Da hat die Richterin dann immer wieder gesagt, das spielt hier keine Rolle, weil hier geht es ja im Verfahren gegen den Dienstgruppenleiter nur um fahrlässige Tötung und nicht darum, jetzt das Feuerzeug, es geht nicht ums Feuerzeug. Es war so im Prinzip immer so eine eher Standardausrede, wenn man dann tiefer vordringen wollte in die Wahrheitsfindung, dass man sagte, naja, das spielt hier alles keine Rolle, weil wir verhandeln ja hier wegen fahrlässige Tötung und weil er nicht schnell genug unten war, um ihn zu retten und so weiter. Mhm. Aber ansonsten wurde das nicht mehr dann thematisiert.
Du hattest jetzt auch nochmal gesprochen davon, dass es dann eine Verurteilung gegen den Dienstgruppenleiter gab. Wie sah die denn konkret aus? Also das Verurteilung heißt jetzt 10.000 Euro Strafe. In welchem Zusammenhang?
Alles, was er halt getan hatte, war rechtswidrig. Also nicht nur er, sondern die Kollegen natürlich auch. Also die Mitnahme von Uri war rechtswidrig. Man hätte ihn nicht mitnehmen dürfen, als er schon da auf der Straße mit diesen Frauen stand, weil es ging keine Gefahr von ihm aus. Man hätte ihn nicht in die Zelle sperren dürfen. Man hätte ihn nicht viele Stunden festhalten dürfen, ohne einen Richter zu verständigen. Und das ist nämlich die zweite Sache, die noch ganz wichtig ist, die im zweiten Prozess rauskam. Es wurde nicht nur bei Uri, sondern in allen Fällen von Ingewahrsamnahmen im Polizeirevier Dessau seit der Wende, also seit 1990, kein einziger Richtervorbehalt eingeholt, wenn Menschen mitgenommen wurden. Und das ist an sich schon, das ist ein ziemlicher Hammer gewesen, als das irgendwie rauskam, dass keiner von denen wusste, dass man einen Richter zu verständigen hat, wenn jemand irgendwie länger als 2 Stunden festgehalten wird. Da wurde sogar der Amtsgerichtspräsident von Dessau zu befragt und der wusste gar nicht, was ein Richtervorbehalt ist. Angeblich. Hm. Also es war schon richtig krass, also nochmal so systematisch oder zu sehen, wie systematisch eben Leute willkürlich weggenommen wurden von der Straße, weil sie zum Beispiel zu viel getrunken hatten oder weil sie eben einfach nicht ins Erscheinungsbild passten. Und man die eben mitgenommen hat, um sie zu erziehen. Hm. Das hat sogar mal ein Polizist in Magdeburg gesagt, dass oft Leute, die betrunken waren, mitgenommen wurden, um die halt so, ich weiß nicht, ob er disziplinieren gesagt hat oder erziehen, aber das ging so in diese Richtung, dass wir denen mal eben so gezeigt haben, dass das hier nicht erwünscht ist und dass du dann eben, wenn du eben dann zu viel getrunken hast und auf der Straße irgendwie rumlungerst, dass du dann eben dafür einfach mal weggesperrt wirst für ein paar Stunden, ohne dass da irgendwie jemand drüber Bescheid weiß. Und das wurde dem Dienstgruppenleiter dann sozusagen zum Verhängnis und dafür wurde er schuldig gesprochen, was aber auch trotzdem wieder zum Bundesgerichtshof ging, weil wir als also im Namen der Familie mit den Anwälten nochmal eine Revision wollten, eben weil die Brand- und Todesursache nicht geklärt waren, also weiterhin nicht. Mhm. Und die Verteidigung von Andreas Schubert, die wollten halt einen Freispruch natürlich. Und die Staatsanwaltschaft, die wollte sogar, jedenfalls zum Anfang, sogar noch eine härtere Strafe. Hm. Ja, und so kam es dann zum zweiten Revisionsprozess in Karlsruhe. Das war im September 2014. Und da wurde der Dienstgruppenleiter, das Urteil wurde bestätigt. Also der Dienstgruppenleiter wurde dann halt quasi rechtskräftig verurteilt zu dieser Geldstrafe und zusätzlich zu den Kosten des Verfahrens, die er zu tragen hatte. Und dazu lässt sich sagen, dass das über 500.000 Euro beträgt oder betrug. Und dass sofort, also eigentlich sofort, als das Urteil rechtskräftig wurde, sowohl die Gewerkschaft der Polizei gesagt hat, wir übernehmen das. Und dann auch für sich, also in Sachsen-Anhalt, nicht die Bundesgewerkschaft, sondern die in Sachsen-Anhalt gesagt hat, wir bezahlen das und hat dann auch zu Spenden aufgerufen. Man konnte dann auch auf der GdP-Seite lesen, dass jeder aufrechte Bürger dazu aufgefordert wird, halt 1 Euro zu spenden. Die NPD hat auch gesammelt in Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, das ist gleich bei Dessau um die Ecke, da wo der Dienstgruppenleiter dann hinversetzt wurde, kurz nach dem 7. Januar 2005. Also man kann nicht sagen, dass er quasi finanziell großen Schaden erlitten hat, weil eben diese Geldstrafen von anderen solidarischen, ihm gegenüber solidarischen Menschen, wenn man das so sagen kann, übernommen wurden.
Ja, und vor allem, es gab auch keine, also er hat jetzt ja auch keine Haftstrafe oder sowas bekommen oder musste dafür ins Gefängnis oder weiß jetzt nicht, ist er jetzt suspendiert worden auch damals? Kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen, bevor wir gleich nochmal ein Musikstück hören?
Er ist nicht suspendiert worden. Er wurde versetzt und er ist dann längere Zeit krank geworden. Er hatte halt eine schwere Krankheit. Nee, und an und für sich ist er Polizist.
Ja. Vielen, vielen Dank erst nochmal und ja, wir hören jetzt erstmal ein Lied, damit sich auch unsere Stimmen ein bisschen erholen können und eure Ohren sozusagen, jetzt nochmal ein bisschen Ohrenschmaus mit ein bisschen Musik, und zwar von Matondo Urijalo, Das war Mord. Ja, das Lied zeigt nochmal auch ganz gut, wie dieser Fall, wie der Fall sozusagen behandelt wurde und was sozusagen dort an Beweismitteln auch vorgeführt wurde, beziehungsweise was dann nach dem Mord sozusagen passiert ist. Ja, und ich unterhalte mich hier immer noch mit Nadine von der Initiative Urijalo, und darum geht es auch hier in dieser Sendung. Und falls ihr die Sendung verpasst habt und wollt sie unbedingt nachhören, dann könnt ihr das gerne machen auf politopiamagazin.de. Wir sind jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X91.8 zu hören. Ja, und für euch am Mikrofon ist der Andi. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen weiter über diesen Fall Urijalo sprechen, beziehungsweise was da genau vorgefallen ist. Wir haben jetzt auch nochmal darüber gesprochen, wie das in den Gerichten hin und her gereicht wurde. Vielleicht jetzt aber nochmal das mit den Gerichten nochmal auch so ein bisschen abzuschließen. Was waren denn jetzt noch die letzten Prozesse? Was ist in den letzten Jahren noch passiert? Und genau, was ist da genau passiert?
Okay, also die ganzen Gerichtsprozesse sind tatsächlich 2014 geändert, ne? Das, was dann der BGH geurteilt hatte im September, das wurde rechtskräftig und dann war das erstmal abgeschlossen. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft Dessau natürlich die Akten oder die Ermittlungsleitung gehabt und auch weitere Schritte tatsächlich eingeleitet, indem sie kurz vor Prozessende 2012, also als es noch im Revisionsverfahren war, das Ganze ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet hatte wegen des Feuerzeuges, weil wir da sehr viel Druck gemacht haben und immer wieder auch ganz bewusst das Feuerzeug in den Mittelpunkt der Proteste gestellt haben und auch stellen immer noch natürlich. Dann haben wir aber schon, ich muss auch, glaube ich, zu dem kommen, was wir gemacht haben, um zu erklären dann, was eben dann von wirtschaftlicher Seite weiterhin passiert ist. Wir haben dann eben, weil die Brandursache dann auch 2012 immer noch ungeklärt war, haben wir gesagt, gut, wenn ihr keine Brandversuche machen wollt, also richtige Abbrandversuche, wo man sehen kann, ob so ein Feuer, so ein Brandbild dann tatsächlich auch entsteht, wie in dieser Zelle am 7.1., ob das mit oder ohne Brandbeschleuniger möglich ist. Wenn ihr das nicht macht, müssen wir das selber machen, und haben dann angefangen, nach Brandsachverständigen zu suchen, in Deutschland erst und dann eben auf internationaler Ebene, um diese Brandversuche durchführen zu lassen. Und dann in Deutschland eben nicht hingekriegt, weil kein Brandsachverständiger das machen wollte. Und haben dann einen Sachverständigen gefunden in Irland, den Maxim Smirno, der gesagt hat, okay, ich mache das, gebt mir alle Unterlagen dazu, alles, was ich brauche, um das irgendwie nachzubauen, zu rekonstruieren, und gebt mir eure Fragen, und dann mache ich das. Und so kam es dazu, dass wir 2013 unser erstes eigenes Brandgutachten organisiert hatten und sind dann auch noch, wir sind nach Irland geflogen mit ein paar Leuten von der Initiative und haben das begleitet bzw. dokumentiert, also mit Kamera und dann eben auch Interviews gemacht und so weiter. Und es war sehr, sehr, sehr erschreckend, was wir halt gesehen haben, nämlich, dass es ohne Brandbeschleuniger unmöglich ist. Also man kann einen Menschen und eine Matratze nicht so verbrennen innerhalb von einer halben Stunde, wie das da in der am 7.1. der Zelle passierte, Zelle 5 ohne Brandbeschleuniger. Und das war, es war ziemlich heftig, also mitzuerleben, weil es doch sehr schnell sehr klar war, dass es absolut gar nicht geht und dass eigentlich jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Feuer, nämlich eben vor allem auch die Brandsachverständigen der Staatsanwaltschaft, das sofort gesehen haben müssen. Und das war halt so schon ein Punkt, wo wir uns ganz schön verarscht gefühlt haben. Also von auch dann Sachverständigen und auch verstanden haben, okay, es ist halt eben nicht nur eine falsche Fragestellung, die denen gegeben wurde, sondern es ist wirklich was sie eigentlich wissen, wenn sie sich das Brandbild angucken, aber wo sie das dann eben doch einfach nicht kommunizieren mit den Gerichten oder eben auch mit der Familie oder was auch immer. Also das war schon ziemlich heftig. Und mit diesem Brandgutachten sind wir in die Öffentlichkeit gegangen, haben eine Pressekonferenz in Berlin organisiert, und da kam auch der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann, der aus Dessau extra angereist war, um sich das anzuschauen. Und der war dann auch so, dass er dann sagt hinterher, oh, das ist aber krass. Ich sehe jetzt aber Aufklärungsbedarf und von jetzt an wird alles aufgeklärt und es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Und leider war das eben nicht der Fall. Also die Staatsanwaltschaft Dessau hat sich ausgeschwiegen, seinen Fragen gestellt worden. Wir haben über die Anwältinnen immer wieder fordern lassen, dass das Feuerzeug weiter untersucht wird, dass man die DNA analysiert, dass man guckt, woher kommen diese Faserreste. Tatsächlich haben die dann auch das Feuerzeug nochmal untersucht lassen, aber eben nicht mit einem offenen Ergebnis, sondern die haben einfach gesagt, vergleicht die Faserreste mit Polizeiuniformen aus dem Jahr 2005 aus Sachsen-Anhalt. Und diese Analyse wurde im LKA in Baden-Württemberg durchgeführt und hat dann noch ans Licht gebracht, dass zusätzlich zu eben diesen Faserresten, die nicht zum Tatort gehören, dort auch Tierhaare eingeschmolzen sind am Feuerzeug und Unterwollhaare von einem Hund oder einer Katze oder Kaninchen, keine Ahnung, wollten sich auch nicht festlegen, hatten sie auch keinen Auftrag bekommen, dann eben um das weiter zu spezifizieren. Und man hatte in Baden-Württemberg festgestellt, dass unverbrannte Teilchen auf verbrannten Teilchen aufgelagert sind. Also ein weiteres Indiz dafür, dass das Feuerzeug manipuliertes Beweismittel ist, was eben unter Bedingungen hergestellt wurde oder einfach, dass man versucht hat, ein Beweisstück zu kreieren, das so aussehen könnte, als hätte es in der Zelle gelegen. Ja, mehr hat die Staatsanwaltschaft dann auch nicht gemacht. Die haben versucht auszusitzen, das Ganze. Und weil sie nicht weiter vorangegangen sind, haben wir gesagt, okay, dann engagieren wir weitere Expertinnen und sind dann nach London geflogen und haben dort ein Expertenteam engagiert. Es waren Toxikologen, also Forensiker aus dem Bereich Toxikologie, Medizin und Brandforensik. Und die haben dann gemeinschaftlich die Akten studiert oder jeder seinen Bereich, sagen wir so, aber eben dann auch zusammengesessen und diskutiert. Und das war halt sehr, sehr interessant für uns auch, also wirklich mit ein paar Expertinnen zusammen zu sitzen und denen sämtliche Fragen stellen zu können und die aber auch eben untereinander sich austauschen darüber, wie sie quasi diese ganzen Fakten und Indizien einordnen. Das waren Aktengutachten, die wir 2015 an der Öffentlichkeit vorgestellt haben, auch in Berlin, wo wir im Vorfeld natürlich alle Akten haben übersetzen lassen und die auch gefragt haben, okay, wie bewertet ihr die Ermittlungsschritte? Wie bewertet ihr das, was da eigentlich passiert ist? Also von Seiten der Staatsanwaltschaft und den Ermittlern der Polizei und dem LKA. Und dann haben sie im Fazit gesagt, ganz klar, dass da systematisch halt fehlerhaft ermittelt wurde und dass das eben nicht den internationalen Standards entspricht, was da passiert ist. Wollt ihr eine Frage stellen?
Ja, es hört sich alles so an, also das ist auch, wie du schon gerade sagst, es kam immer wieder was Neues zum Vorschein und habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ihr als Initiative, die das jetzt über die Jahre hinweg machen und jetzt am 7.1.2022 jetzt, jährt sich dieser Mord ja zum 17. Mal und seit sozusagen fast 17 Jahren seid ihr als Initiative dort und versucht, diesen Mord aufzuklären, was da genau passiert ist, was da genau an dem Tag, an dem Abend passiert ist und wer inwieweit auch mit da integriert war. Und jetzt stellt sich für mich so ein bisschen auch die Frage, wir können jetzt natürlich noch viel mehr auch noch darüber reden, was jetzt sozusagen da in diesen ganzen Gerichten und was da auch als Beweismittel auch vorgetragen worden ist. Aber trotzdem noch mal kurz die Zwischenfrage. Wie schafft ihr das denn überhaupt innerhalb der Initiative und auch mit den Betroffenen vor allem auch da so eine Konstante hinzukriegen?
Ich denke, also wenn man über die Arbeit der Initiative spricht, wirklich kurz nach dem 7.1.2005 anfangen, mit einem eher zu erzählen, dass eben am Anfang in Dessau viele Freundinnen und Freunde von Uri wissen wollten, was da los war und dass sich ein Protest entwickelt hat aus diesem unfassbaren Ereignis sozusagen, weil die Leute waren einfach schockiert, wie kann unser Freund verbrennen in einer Polizeizelle. Und dieses unfassbare Ereignis, das hat die Leute halt nie zur Ruhe kommen lassen. Und vor allem nicht die richtigen, also festen Freunde von Uri, natürlich meine Familie auch nicht. Und das ist halt so der Faden, der sich quasi durchzieht bis heute. Und eben mit dem Protest auf der Straße anfing, mit eine Woche später, also am 14.01.2005 gab es den ersten Protest in Dessau auf der Straße, wo die Leute für Aufklärung demonstriert haben und nach der Wahrheit gefragt haben. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ist eben über die Organisation der Anwältinnen, also ne, die Freunde von Uri sind dann nach Guinea, haben die Familie gefunden, über die Familie konnten dann hier Anwälte organisiert werden. Und ja, über die Aktivitäten der Initiative sozusagen kam überhaupt der Prozess der Ermittlung oder der Weiterermittlung durch die Staatsanwaltschaft in Gang. Wir sind uns absolut sicher, dass wenn die Initiative nicht da gewesen wäre, dass dann eben auch von der Staatsanwaltschaft gar nicht ermittelt worden wäre. Also es hätte vielleicht Disziplinarverfahren gegeben gegen den Dienstgruppenleiter, warum auch immer. Aber eben diese Ermittlung oder auch dieses Gerichtsverfahren, das hätte es auf gar keinen Fall gegeben. Wie auch dann alle anderen. Also nur über die Revision nicht. Es hätte keine Revisionsverhandlungen gegeben und dann eben doch, bis 2014. Also eigentlich bis heute, es hätte nichts weiter gegeben. So, es wäre abgeschlossen gewesen. Und ich denke, dass der Antrieb eben dieser konstanten Aufklärungsarbeit eben darin begründet liegt, dass eben dieses dass es einfach so schrecklich ist, was mit Uri gemacht wurde, und dass es auch so eindeutig ist, was mit ihm gemacht wurde, also dass er dort ermordet und angezündet wurde. Das ist einfach so heftig. Und dann eben diese Lügen, die über die Jahre gebaut wurden, die dann nochmal dieses Ereignis an sich, den Mord an sich, auch nochmal weiter schrecklich machen. Ich weiß, mir fehlen die Worte dafür, um schrecklich zu steigern, aber das ist ja an sich eben nicht nur die Polizei in Dessau, die Täter stellt und in dem halt mehrere Morde, nicht nur deren Uri passiert ist, was wir dann alles dann noch weiter in den letzten Jahren rausgefunden haben. Kommt ja immer mehr dazu und es wird ja nicht weniger. Also man kann auch sagen, dass halt mit jedem Jahr, mit jeder Anstrengung, die die Initiative unternommen hat, also sei es halt Gerichtsverfahren zu initiieren oder eben dann auch die Gutachten und so weiter, dass halt immer mehr Beweise ans Tageslicht kommen, dass er eben ermordet wurde. Und dass eben mit den Jahren auch die Lügen immer, der Lügenberg wird größer, aber die Lügen werden auch offensichtlicher und vor allem offensichtlicher für die Gesellschaft. Mhm. Und ich denke, dass das für uns ein wichtiger Aspekt ist, warum wir eben auch weitermachen, weil wir eben sehen, dass das Erfolg hat. Mhm. Und auch wenn das vielleicht erstmal nicht wie ein Erfolg aussehen mag, weil wir noch nicht am Ende sind. Aber letztlich ist es so eine Schritt-für-Schritt-Arbeit. Und das lohnt sich einfach. Es geht auch nicht nur um Uri, sondern es ist, sagen wir auch immer wieder, kein Einzelfall. Es geht um an sich alle Morde, die durch Polizei begangen werden und die nicht aufgeklärt werden, um ihm einfach zu zeigen, okay, so funktioniert Mord und so funktioniert die Vertuschung.
Und es gibt ja auch, oder du hast auch schon gesagt, dass ihr auch als Initiative und auch von den Freundinnenschaften, die um Uri Jalloh herum, dass es da auch schon dass ihr auch Repression erfahren habt.
Ja, das ist gehört auch immer dazu. Also ist bei allen, das sehen wir einfach ja in allen Fällen, wo Menschen, Angehörige oder Initiativen für Aufklärung kämpfen, dass dann von Anfang an eine Repression kommt. In Dessau war das halt eher sofort oder richtete sich sofort gegen die Freundin von Uri, die halt zumeist aus auch afrikanischen Ländern, aus Westafrika kamen und ungeklärten Aufenthaltsstatus hatten. Und man hat dann versucht, über zum Beispiel Verstöße gegen die Residenzpflicht und andere kleine Kleinigkeiten, ich meine, es sind ja auch Ungerechtigkeiten, Leute abzuschieben. Das hat man auch gemacht. Also man hat in den ersten Jahren tatsächlich, also von den Leuten, die protestiert haben, wirklich viele Leute abgeschoben. Die man nicht abschieben konnte, wie zum Beispiel Mokta, der ja die Initiative mitgegründet hatte 2005, der ein Telecafé in Dessau betrieben hat, der konnte nicht abgeschoben werden. Den hat man dann versucht, seine finanzielle Existenz in Dessau kaputt zu machen, indem man ihm die Ladenlizenz entzogen hat. Man hat die ganze Black Community kriminalisiert und als Drogendealer hingestellt. Also Kriminalisierung und dann eben Diffamierung. Und immer über viele, viele Jahre gegen Aktivistinnen in der Initiative vorgebracht worden oder so wurde halt gegen uns gearbeitet. Und viele Anzeigen gab es wegen Beleidigungen, zum Beispiel, dass man auf einer Demonstration Leute von der Initiative sagen dann, das war Mord oder ihr Mörder oder wie auch immer.
Das wollte ich gerade vorbringen, in der Tat. Ja, Uri Jalloh, das war Mord, ist ja sozusagen der Slogan, der ja auch häufig auf Demonstrationen gegen Rassismus auch zu hören ist. Und Uri Jalloh, das war Mord, in Dessau diese Demonstration, da gab es ja auch viel Repression.
Genau, das war am 7.01.2012, also es war mitten im Revisionsverfahren von Hamburg, wo plötzlich jemand zum Mokta in den Laden kam und gesagt hat, also jemand von der Polizei, und gesagt hat, wir dürfen das nicht mehr sagen. Also auf der Demonstration ist es jetzt verboten zu sagen, Uri Jalloh, das war Mord. Wir hatten aber schon ein Urteil Oberverwaltungsgericht in Magdeburg, so, wo sie gesagt haben, das ist fällt unter Meinungsfreiheit und wir dürfen das sagen. Das hatten wir auch als Urteil schriftlich damit auf die Demonstration gebracht. Und trotzdem wurde die Demo, wir waren nur 300 Leute ungefähr, es gab mehrere Hundertschaften der Polizei, die vor Ort waren, wurde die Demo von Anfang an angegriffen und steigerte sich dann, eskalierte ja am Bahnhof am Ende der Demonstration, wo wir dann gekesselt wurden im Bahnhofsgebäude und viele Leute zusammengeschlagen wurden von der Polizei und mit Pfefferspray und ja besprüht wurden und verschiedene andere Sachen. Also es gab nachher 3 Leute, die im Krankenhaus waren und die waren alle von der Initiative. Mokta musste selbst 3 Tage im Krankenhaus bleiben oder 4 Tage sogar. Es war alles rechtswidrig, was die Polizei gemacht hat. Sie hätten die Demo nicht angreifen dürfen. Trotzdem, also es gab dann, also man muss sich vorstellen, dass der Innenminister dann 2 Tage später die verantwortlichen Personen, die diese Entscheidung getroffen hatten, versetzt hatten. Und zwar wiederum keine bösartigen Versetzungen, wie das immer nach außen. Also wenn ihr immer hört, dass die Polizisten versetzt werden jetzt, weil sie dies und das gemacht haben, heißt es meistens nicht, dass sie irgendwie nach unten versetzt werden, sondern im Fall von Dessau werden alle nach oben versetzt, und zwar ins Innenministerium. Und gegen uns, also gegen mehrere Leute von der Initiative, wurden Strafanzeigen gestellt von Polizeiseite. Also ich selber hatte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, wie auch andere wegen Widerstand und so weiter. Und wir hatten dann auch Gerichtsverhandlungen deswegen. Also die ganzen Anzeigen gegen die Gewalt der Polizei wurden eingestellt und alle Anzeigen gegen uns, die von der Polizeiseite kamen, wurden halt bis vors Gericht gebracht, wo das die Richter schon einstellen wollten, aber die Staatsanwaltschaft Dessau, die hat die gleiche Staatsanwaltschaft, die in dem Fall nicht aufklärt, hat höchstes Aufklärungs- oder Verfolgungsinteresse gegen uns in Sachen der Repression. Und man muss wirklich sagen, dass ab dem 7.01.2012 die Repression extrem zugenommen hat gegen uns. Also wir sind sehr, sehr vielseitig überwacht. Wir werden gesondert verfolgt in Sachsen-Anhalt. Man hat zum Beispiel Dossiermappen über uns angelegt. Das haben wir in unseren Prozessen, also ich selber stand 2015, 20 Tage vor Gericht in Dessau mit einem Schuldspruch und später wurde alles eingestellt. Also da in diesem Verfahren wurde halt deutlich, dass die Polizei über uns Dossiers anfertigt mit Observationsberichten und verschiedenen anderen Sachen, die für sie Bedeutung haben, wenn es um uns geht. Und dann werden eben auf Demonstrationen Polizeibeamte aufgefordert, uns gesondert zu verfolgen. Es zeigt sich dann so, dass zum Beispiel wir werden angezeigt, aber niemand hat von uns Personalien aufgenommen. Und dann wird der Polizist gefragt, okay, woher wussten Sie dann, dass das die Person ist? Und dann meint der Polizist, ja, aber das stand ja in der Dossiermappe, ich weiß ja, wer die Person ist. Und wir wurden halt auch aufgefordert, die Person, also uns dann anzuzeigen. Das sind so Sachen, die wir in unseren eigenen Verfahren erlebt haben. Wir hatten in den letzten, also seit 2012 bestimmt 8 Gerichtsverfahren. Also zusätzlich zu dieser ganzen Aufklärungsarbeit haben wir dann auch sehr viel Repressionsarbeit zu leisten. Und sehen auch die Repression nicht mehr als, oder wir führen das nicht als Einschüchterungsmethode, die es ja natürlich sein soll. Also sie soll uns kriminalisieren, sie soll uns Zeit rauben, sie soll uns psychisch unter Druck setzen und uns auf jeden Fall davon abbringen, weiterzumachen. Aber bei uns macht das eigentlich mittlerweile was ganz anderes. Ehrlich gesagt, wenn ich vor Gericht stehe, nutzen wir das als Bühne in dem Sinne, dass wir versuchen, unseren Prozess und auch das, was wir über unsere Aufklärungsarbeit erfahren, in diesen Prozess einzubringen und sagen auch dem Richter ganz klar, wir sind nicht hier, weil wir was getan haben, sondern wir sind hier, weil wir wissen wollen, wie Uri umgebracht wurde. Und er ist halt Teil dessen oder sie, je nachdem, ob es eine Richterin oder ein Richter ist. Genauso reden wir mit der Staatsanwaltschaft. Also es sind politische Prozesse, die geführt werden, um uns mundtot zu machen. Und das ist Teil der Vertuschung. Das gehört halt zu. Und das erleben auch ganz viele andere Aktivistinnen, die für andere Aufklärungsfälle arbeiten.
Wir haben jetzt noch knapp 4 Minuten und ich wollte dich noch mal kurz zum Abschluss auch noch mal fragen, was sind die nächsten Schritte? Es wurden ja sozusagen alle Gerichtsverfahren eingestellt und was kommt noch auf euch zu? Oder was können noch letzte Schritte sein?
Wurden die Ermittlungen in Sachsen-Anhalt abgeschlossen, aber wir haben ja jetzt Anfang November ein neues Gutachten nochmal vorgestellt und mit diesem Gutachten eben auch über unsere Anwältinnen ein Schreiben an die Bundesanwaltschaft aufsetzen lassen, die Bundesanwaltschaft jetzt ermitteln soll, weil die auf jeden Fall zuständig ist. Wie gesagt, Uri ist nicht der Einzige in diesem Revier, der ermordet wurde. Es gibt noch 2 andere, an den Fällen arbeiten wir auch. Und wir hören auf jeden Fall nicht auf und gucken, dass wir so viel weiter ermitteln, dass sie eines Tages, und wir hoffen, der Tag kommt bald, das ist ja recht optimistisch, sagen müssen, das war Mord. Und in dem Moment, wo sie das sagen, müssen sie auch ermitteln. Und solange sie das nicht tun, setzen wir alles daran, dass wir eben die Beweise bringen, dass Uri ermordet wurde und auch die anderen beiden Männer, die dort ums Leben gebracht wurden. Und gleichzeitig läuft dann eine Verfassungsklage am Bundesverfassungsgericht gegen die Einstellung in Sachsen-Anhalt. Und da hat die Familie gesagt, dass die zum Europäischen Gerichtshof gehen wollen, nach Straßburg, also Gerichtshof für Menschenrechte. Das werden wir natürlich unterstützen. Wir aber glauben nicht daran, dass da irgendwie was Gutes passiert und setzen wirklich auf Selbstorganisation und selbstorganisierte Aufklärung. Und ich glaube, das ist so die Essenz unserer ganzen Arbeit. Und es ist auch das, was uns Kraft gibt, nämlich nicht abhängig zu machen von den gerichtlichen oder juristischen Schritten oder sehr sich dahin halten zu lassen, sondern selbst aktiv zu werden und selber Wege zu finden, um die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen. Das ist das, was uns tatsächlich Kraft gibt und das haben wir auch wahnsinnig viel Unterstützung mittlerweile.
Und jetzt am 7.1.2022 findet wieder eine Demonstration statt. Jedes Jahr ist der 7.1. sozusagen Tag, an dem Uri Jalloh ermordet worden ist, und das ist für euch das Zeichen, dass immer wieder eine Demonstration auch stattfindet. Bundesweit kommen da auch Menschen dann zusammen. Wie kann man euch als Initiative unterstützen?
Natürlich gerne, Leute, kommt auf die Demo am 7.1., wenn es euch möglich ist. Wenn nicht, organisiert was bei euch in der Stadt, in der Umgebung. Natürlich kann man uns finanziell unterstützen, aber das ist nur wirklich ein Teil von dem. Also für uns ist es wichtig, dass ihr die Fakten kennt, dass ihr wisst, dass sowas hier in diesem Land passiert, dass ihr das thematisiert, dass ihr mit euren Freundinnen, Bekannten darüber sprecht. Das ist einfach der Widerstand gegen diese Art von Polizei, Gewalt, Polizeimord, dass das einfach Alltag wird und nicht einfach nur so eine Infoveranstaltung oder mal was gehört zu haben, sondern das passiert hier und es ist einfach ein so krasses, grausames Verbrechen, wenn hier Menschen im Polizeigewahrsam verbrannt werden und die Mehrheitsgesellschaft dazu zeigt. Und wir wollen dieses Schweigen durchbrechen, deswegen sagen wir Break the Silence, nicht nur eben zu den Tätern, den Mördern in Polizeiuniformen, sondern eben zu allen Menschen, die über den Fall wissen und nichts sagen.
Vielen, vielen Dank, Nadine, für diesen ausführlichen Einblick zu Uri Jalloh. Ich hoffe, du hast nichts vergessen. Wenn nicht, hast du jetzt noch eine halbe Minute Zeit.
Es gibt wahnsinnig viel mehr zu sagen, aber ich glaube, in dem, was wir jetzt thematisiert haben, ist auf jeden Fall eine ganze Menge.
Genau. Ja. Vielen, vielen Dank, Nadine. Und gerne. Gutes Durchhalten. Und ja, vielen, vielen Dank.
Danke auch. Schönen Tag noch. Ciao.
Ciao. Genau, und wir haben uns hier über Uri Jalloh unterhalten die letzte Stunde und haben aufgeklärt, was genau in den letzten Jahren passiert ist, Jahrzehnten muss man ja schon fast sagen, was dieser Mord auf sich hat und wie die Gerichte die Behörden mit diesem Mord umgegangen sind. Ja, und das war das Politopia-Magazin heute am Mittwoch, den 15.12.2021. Für euch am Mikrofon war der Andi und ihr könnt natürlich auch diese Sendung nachhören auf polytopiamagazin.de oder für 7 Tage lang dann auch auf Radio X Plus 7. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Jetzt ist ja die Sonne schon untergegangen. Also macht's gut und bis bald.